Marianne Hill Missionszentrale ist die bekannteste Missionsstation in Südafrika. Vor der Marianne Hill Epoche haben die deutschen lutherischen Missionare unter dem Kriegerstamm von der Zulus, die übrigens über außergewöhnliche Kriegsstrategien verfügen, geschaffen. Aber seit der vorarlbergische Trappist Franz Pfanner in der Region, wo die Zulus gelebt haben, die Marianne Hill Mission aufgebaut hat, ist alles anders geworden. Die europäische Zivilisation und der neue Weg vom Ackerbau und das exzellente Handwerk wie auch die Viehzucht der Trappisten hat Zulus tief beeindruckt. Und so haben Zulus wie auch die Südafrikaner von diesen Trappisten das Handwerk lernen. Und sie haben einfach die Nähe zu dieser Missionszentrale gesucht. Nach 10 Jahren hat der Vorarlberger Gründer Franz Pfanner eine Gemeinschaft von rund 300 Mitgliedern gehabt. Und er hat in diesen Missionsfarmen Heiden wie auch bekehrte und nicht bekehrte Zulus und einfach alle ansiedeln lassen. Und so sind christliche Dörfer entstanden. Und immer mehr Südafrikaner und Zulus haben sich taufen lassen. Und der Orden ist weltweit aufgeblüht. Wie dieser Orden mit afrikanischen Wurzeln ins Herzen der Schweiz, nämlich nach Altdorf, gekommen ist und wie das Leben dieser Missionare hier inmitten der Bergwelt aussieht, das erfahren wir im heutigen Beitrag und ich, Andrea Marti, darf Sie auf dieser Reise begleiten. Ja, von Pater Peter erfahre ich die Geschichte von Marianne Hill. Er hat gemeint, der Abt Franz, der Gründer der Marianne Hill, hat grundsätzlich all seine Werke unter den Schutz vom heiligen Josef gestellt. Das war ein riesiger Segen. Die Mission ist wunderbar aufgeblüht. Immer mehr Gründungen sind ihm anvertraut worden. Aber die Schweiz allerdings hat sich ein bisschen gedulden. Eine einfache Vertretung hat es ab 1887 in Rorschach gegeben. 1906 ist dann der Stützpunkt ins Herz der Schweiz verlegt worden. Zuerst nach Attinghausen und dann nach Altdorf an die Schmidtgasse. Ja, und jetzt hat die Generalleitung ein Heim für Missionsstudenten in der Schweiz gewünscht. Ein günstiges Grundstück ist dann bald gefunden worden. Und zwar in der sogenannten Hofstadt, zusammen mit der Josefskapelle, die im Besitz der Geschwister Hauser war. Das war übrigens eine ehemalige Mühle, die dann im Weltkrieg aufgrund von fehlenden Getreide stehen geblieben ist. Erst 1927 hat man dann mit der Familie Hauser über einen Verkauf dieser Hofstadt verhandelt. Und nachdem das Generalat die Erlaubnis gegeben hat, hat man dann das auch gekauft. Dann am 20.10. war es soweit. Und der Pater Walter Koch hat im Beisein von 3 Brüdern die heilige Messe in dieser Josefskapelle gefeiert. Und er hat gemeint, bei dieser Messe, auf seine Fürbitte vom heiligen Josef gebe uns Gott seinen Segen. Er segne alle, die je in diesem Hause wohnen, arbeiten, studieren. Er segne auch alle seine Wohltäter. Die Schule ist dann im Frühling 1933 eröffnet worden. Aber schon gleich hat es dann einen Platzmangel am Kollegium gegeben, weil St. Joseph 1961 die kantonale Matura bekommen hat. Und 1966 ist dann die Schule auch für Mädchen eröffnet worden. Und 1972 mit dem Kollegium Karl Borromäus zusammengelegt worden. Das Internat hat bestanden bis 1995. Was ist heute mit den Räumen? Ja, die sind grösstenteils vermietet. Und weiterhin stehen Marianne Hiller unter dem Schutz vom heiligen Josef im Dienst der Mission und von vielfältigen Aufgaben. Wenn man mit den Missionaren von Altdorf im Gespräch ist, erfahrt man noch vieles. Sie mussten immer selber Hand anlegen. Vor allem dann, wenn sie umziehen mussten und immer mehr Schüler gekommen sind. Und so haben sie 1975 sogar einen Höchststand von 113 Studenten gehabt. Aber nachdem ist der Bestand leider zurückgegangen. Der Pater Anton und der Pater Pirmin haben da als Lehrer und Rektor gewirkt. Und die Station von Freiburg und auch von Brieg sind dann halt nach Altdorf verlegt worden. Aber sie haben gemeint, dass St. Josephs Station immer für Heimaturlauber und Sabbatjahrs von der Marianne Hiller gefragt war. Ja, und auch Altdorf hat sich der Zeit anpassen. Und so sind sie heute in der Seelsorge und im priesterlichen Dienst und Aushilfe von der weiteren Umgebung engagiert.
Ich bin nicht würdig, dass du ein bist unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Der Leib ist die Schenke und ewiges Leben. Amen.
Und so erfahre ich auch etwas mehr über die Stationen von Pater Benno Hotz. Er ist nämlich nach dem Studium 1959 nach Simbabwe gekommen und hat dort 2 Jahre Physik und Chemie studiert. Und dann war er Lehrer am Missionsgymnasium in Simbabwe gewesen. Aber nachher ist er Generalsekretär von der Kongregationsleitung geworden und 12 Jahre in Rom gewesen. Und von Pater Peter erfahre ich, dass er Provinzial- und Seelsorger in Südafrika war und Novizemeister in Marianne Hill und dann Provinzial in Sambia, bevor er für 8 Jahre ins Generalat als Stellvertreter vom General gewählt worden ist. So ist mir gesagt worden, dass nicht nur der Pater Peter und der Pater Benno so eine bewegte Geschichte hatten, eigentlich die ganze Kongregation und vor allem auch der Gründer, der Franz Pfanner, er, der bereits in Bosnien ein erstes Trappistenkloster ins Leben gerufen hat. Da im Generalkapitel der Trappisten, hat der südafrikanische Bischof gebeten, ein Kloster in Südafrika zu gründen. Und keiner hat sich gemeldet, aber spontan eben der Franz Pfanner. Er hat gemeint, wenn keiner geht, dann gehe ich. Die Euphorie ist dann bald verflogen, wo sie Südafrika waren. Der Platz, der ihnen zugewiesen worden ist, war klimatisch sehr ungeeignet gewesen. Und sie haben sich dann auf eine neue Bleibe auf die Suche gemacht und in der Umgebung von Durban etwas Passendes gefunden. Aber da in diesem Gebiet haben Zulus gelebt, die ursprünglich vom Kongo kommen. Und Zulus sind Krieger und haben erstaunliche militärische Strategien entwickelt. Aber die Afrikaner haben dann doch die Nähe von den Trappisten gesucht. Und zwar aufgrund von dem, weil das sind exzellente Handwerker. Und sie waren fasziniert vom benediktinischen Lebensideal. Beten und arbeiten. Und sie haben gesehen, dass die Marianne Hiller sehr arbeitsam waren. Die Marianne Hiller haben dann den Südafrikaner und den Zulus den Zugang zum Handwerk mit Arbeitsstätten und Schulen ermöglicht. Und das war eigentlich der Schlüssel des Erfolgs. Aufgrund von dem haben sich dann viele Südafrikaner und Zulus taufen lassen. Das ist zwar nicht die primäre Zielsetzung von Franz Pfanner gewesen. Von den Missionaren in Altdorf erfahre ich etwas über die Spiritualität. Sie folgen dem Beispiel Christi und vom geistigen Vater und gehen in Freundschaft mit Liebe und Freude zu den Menschen. Und sie geben damit Zeugnis von ihrer eigenen Kraft, vom Evangelium. Und ihre Spiritualität ist vom gleichen Geist geprägt, vom Franz Pfanner. Und zwar so, wie er gelebt und geschafft hat, bei der Gründung und der Entwicklung des Ordens. Das Gebet und die Eucharistie waren für ihn eine enge Begegnung mit Gott. Der Franz Pfanner hat in seiner Marienfrömmigkeit und der Verehrung vom Heiligen Herz Jesu und vom kostbaren Blut, wie auch vom Kreuzweg, immer wieder viel Licht und Kraft gewinnen. Und auch die Worte, die der Franz Pfanner gesagt hat, «Wenn niemand geht, gehe ich», die sind immer noch omnipräsent bei den Missionaren. Sie stellen sich auch täglich dieser Herausforderung. Und auch die Lebensweise und die Spiritualität der Trappisten haben Spuren in der Kongregation hinterlassen. Und sie schätzen auch den Reichtum des Benediktinischen. Und so zum Beispiel wird der Schwerpunkt auf die ganzheitliche Person gesetzt und auf die Evangelisierung der Gesellschaft und der Kultur durch Kultivierung von Erde und Geist. Und sie sehen die Gemeinschaft nicht nur lokal, sondern als weltweite Familie, wo sie ihr Leben teilen, auch ihre Talente und ihre Mittel. Und sie wollen immer verfügbar sein und dort dienen, wo sie angesandt werden. Und als Mitglieder dieser Familie fragen sie nicht, was für sie selber wichtig ist, sondern was können sie fürs Wohl von anderen beitragen. Und sie wollen in der Gemeinschaft mit viel Vergebung und Mitgefühl wirken. Und als Mitglied dieser Familie tragen sie ihre Mitbrüder mit all ihren Defiziten. Und sie vergeben immer wieder einander und begegnen einander mit viel Mitgefühl. Und was auch wichtig für sie ist, ist Gastfreundschaft. Und das Leitmotiv Ora et Labora, Gebet und Arbeit. Und das ermutigt sie, jeden Tag auch zu beten und zu arbeiten. Und sie wollen kontemplative Missionare sein. Und Maria ist ihre Patronin und Fürsprecherin bei Gott. Und sie stellt Christus als Licht der Völker vor. Und das Geheimnis feiern sie am 2. Februar, am Hauptfest der Kongregation. Marianne Hiller hatten über 50 Jahre in Brigg gewirkt. Das Missionshaus ist in Brigg 1930 als Studienhaus und Ausbildungsstätte für Priester und Brüdermissionare erbaut worden. Aber es war auch eine Art eine Heimatbasis für die Kongregation. Und 2004 ist dann das Marianne Hill-Haus an der Schönstadtbewegung verkauft worden. Heute erinnert den Marianne Hill-Weg an ihr Wirken im Oberwallis. Die Idee ist vom Stadtpfarrer Paul Martone gekommen. Und zwar, dass der Martini-Weg zum Marianne Hill-Weg umbenannt worden ist. Und der neue Marianne Hill-Weg zweigt nach rechts von der Kittelenstrasse ab und ersetzt den früherigen Martini-Weg. Er hat dann auch den Weg offiziell dürfen einweihen. Jetzt sind wir mit Bayern verbunden. Wir sind im Gespräch mit Pater Andreas Rohring und er wird uns den Marianne Hill Orden weltweit näher bringen und ich freue mich jetzt auf diese Ausführungen. Herzlich willkommen bei uns, Pater Andreas.
Gerne.
So würde ich einfach gerne Ihnen das Wort übergeben, dass Sie uns erklären können, wie dieser Orden Marianne Hill entstanden ist.
Also der Orden Marianne Hill selber hat eine sehr komplizierte Entstehungsgeschichte, also keine natürliche. Der Orden, er hängt sehr stark mit dem Ort Marianne Hill in Südafrika zusammen. Dort hat 1882 der Vorarlberger Trappist Franz Pfanner ein Kloster gegründet mit 15 seiner Weggefährten, auch Mönche des Trappistenordens, und hat dort dieses Ort Marianne Hill in der Nähe Durban liegt er und dort findet man ihn auch. Wie gesagt, 1882 wurde er dort ja praktisch sesshaft. Sie haben versucht, das trappistische Ideal zu verwirklichen, was ja aus diesem berühmten benediktinischen Motto besteht, Ora et Labora, und die Trappisten legen auch einen sehr großen Wert auf die Kontemplation. Allerdings sahen die Brüder und die Priester, die damals in Südafrika das Kloster Marianne Hill aufbauten, sich den Anforderungen der Menschen, die in der Umgebung lebten, damit waren sie konfrontiert tagtäglich und darauf haben sie versucht, eine Antwort zu finden und haben eigentlich schon eine missionarische Tätigkeit begonnen. Sie sind rausgegangen, sie haben das mit dem Schweigen nicht so ernst genommen. Sie haben versucht, auf die sozialen Probleme zu reagieren, indem sie Schulen gegründet haben, Missionsstationen und so weiter. Und immer wieder stießen sie damit dann an die Grenzen des Trappisten, der Trappistenregel, die das ja eigentlich nicht vorsieht, dass man das Kloster verlässt, dass man Einzelstationen gründet und so weiter. Und daraufhin kam es dann 1907 bei den anderen Trappistengemeinschaften zu den Überlegungen, dieses Kloster Marianne Hill in die Selbstständigkeit zu entlassen. Und man ist dann an den Vatikan herangetreten, hat dann Verhandlungen geführt und 1909 hat dann ein päpstliches Dekret das Kloster Marianne Hill in die Eigenständigkeit entlassen. Und somit dann auch den Weg freigemacht zur Gründung der Missionare von Marianne Hill. Dieser Prozess war dann 1936 abgeschlossen. Also der Gründer ist eigentlich Papst Pius X.
Wie seid ihr zu diesem ehrwürdigen Namen Marianne Hill gekommen?
Ja, das ist eine ganz nette Geschichte. Ab Franz Pfanner hat damals gesagt, einerseits haben alle Trappistenklöster der damaligen Zeit und auch heute noch einen marianischen Namen, also Maria Wald in der Eifel zum Beispiel. Sie tragen alle Maria. Und die Großmutter von Franz Pfanner, hieß Anna. Und somit kam dann diese Namenzusammenhang Maria Anna. Und weil das Kloster in einer hügeligen Landschaft oberhalb von Dörben liegt, 22 Kilometer von dieser Hafenstadt entfernt, hat er gesagt Maria Anna Hügel. Und das wurde dann sehr schnell ins Englische übersetzt, Maria Anna Hill, Mary Ann Hill.
Pater Andreas, wie seid ihr noch mit dem Gründer des Trappistenorden, dem heiligen Bruno, verbunden?
Also wir haben nach wie vor noch eine starke Kontemplative. Wir schwanken immer noch so zwischen dieser missionarischen Tätigkeit und zwischen Aktion und Kontemplation. Da in diesem Spannungsbogen bewegen wir uns und auch unsere ganze Tätigkeit ist davon geprägt. Also bei uns steht nach wie vor das Chorgebet, hat eine große Rolle, das Miteinander, das Stundengebet. Ja, diese benediktinische Wurzel ist nach wie vor stark bei uns vertreten.
Der Franz Pfanner hat ja etwas Wunderbares geschaffen, ja, mit diesem Marianhill-Orden. Wer war er?
Also ein kurzes Porträt gibt es nicht über den Abt Franz, weil er einfach sehr vielschichtig ist. Eine große Beschreibung ist zum Beispiel, er war ein Getriebener, kann man heute sagen. Also er hat auf die Nöte der Zeit versucht, jeweils eine Antwort zu finden. Und das möglichst schnell. Also er war relativ so, dass sich die Mitbrüder auch manchmal über ihn schon beschwert haben, weil er zu eilig war. Also sie sagten ja, lasst uns das ein bisschen langsamer angehen. Und Abt Franz Pfanner hat gesagt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen das Reich Gottes hier unten in Südafrika bekannt machen. Wir müssen es verwirklichen, wir müssen es sichtbar machen. Er hat innerhalb kürzester Zeit sehr viele Missionsstationen gegründet. Er hatte gar nicht so viele Leute unten in Südafrika zur Verfügung, hat es dann aber zum Beispiel übernommen, damals für ihn eine Schiffsreise wieder nach Europa zurückzumachen, ist dann hier durch Europa gezogen und hat versucht, für seinen Werk unten in Südafrika zu werben, die Leute zu begeistern, hat dann zum Beispiel, gibt es eine Szene, wo er bei einer Familie übernachtet und dann zu dem jungen Sohn der Familie sagt, du bist einer von uns, du kommst mit, und legte ihm einfach nur die Hand auf die Schulter und sagte, folge mir nach. Ja, er war zupackend, er hat nicht lange gezögert, er hat ja es verstanden, die Leute für sich zu begeistern, er hat uns nicht für sich, sondern er sagte immer für diese Idee, das Christentum unten in Südafrika zu verwirklichen und bekannter zu machen. War relativ auch kompromisslos, wenn er sich einmal was in den Kopf gesetzt hatte. Das hat dann aber auch dann dazu geführt, dass es immer wieder zu Spannungen gab. Und diese Spannungen mussten dann nicht nur er aushalten, sondern auch seine Mitbrüder. Und eine andere Sache, die vielleicht auch sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, er hat gesagt, wir Männer können das nicht alleine bewerkstelligen, dieses Werk, sondern wir erreichen nur dann dieses Ganzheitliche, wenn wir auch Frauen einbeziehen. Und er hat 1885 dann eine Frauengemeinschaft, einen Frauenorden gegründet, die Missionarin, Missionsschwestern vom kostbaren Blut. Das ist seine eigene Ordensgründung. Wir Marianhiller, wie gesagt, sind nicht von ihm gegründet worden, weil wir beziehen uns nur auf das Kloster Marianhill und auf Abt Franz Pfanner, auf seine Spiritualität, die unser Leben auch bis heute noch prägt.
Wie wird jetzt diese Spiritualität geprägt?
Zum einen, wie gesagt, dieses Spannungsfeld zwischen Kontemplation und Aktion, die wir nach wie vor aushalten müssen in unseren Projekten, in unserem klösterlichen Ordensleben. Marianhill entstand ja aus einer spontanen und großzügigen Antwort auf den völlig unerwarteten Ruf, nach Afrika zu gehen. Dort hat also Abt Franz Pfanner damals als Prior eines Klosters in Jugoslawien, in der damaligen Jugoslawien, war dort auf einer Versammlung und ein südafrikanischer Bischof ist dort aufgekommen bei dieser Versammlung der Trappisten und hat gefragt, hat denn keiner von euch Lust, mit mir in Südafrika ein Trappistenkloster zu gründen? Und dann müssen dem Vernehmen nach haben sich dann die ganzen Trappisten, ehrwürdigen Herren, ihren Kopf gebeugt und haben so bei sich gedacht, bitte, bitte mich nicht. Nur Abt Franz ist dann aufgestanden und hat gesagt, wenn keiner geht, dann gehe ich. Und dieses, wenn keiner geht, dann machen wir das, das trägt uns bis heute. Hinzu kommt, dass er sehr, sehr schnell diese sozialen, also dieses Gespür für die soziale Not der Menschen gesehen hat. Er hat diesen Dreisatz geprägt: bessere Felder, bessere Häuser, bessere Herzen. Also diesen umgekehrten Ansatz, die Leute, es war ab Franz egal, ob diese Menschen jetzt schon Christen waren oder ob sie also Nichtgläubige waren, wir helfen denen erstmal ein Land zu bekommen, wovon die Leute leben können. Dann, wenn sie dieses Land haben und bewirtschaften können, dann helfen wir ihnen, eine Existenz aufzubauen, also dieses bessere Häuser. Und als Letztes, wenn sie uns dann fragen, warum tut ihr das denn alles für uns, dann antworten wir mit dem Evangelium, also diese besseren Herzen. Also wir haben praktisch diesen Dreischritt auch in unserer Missionsarbeit bis heute. Also wir sorgen nach wie vor, den Menschen eine bessere Existenz zu geben, dann aufzubauen und dann mit dem Evangelium zu antworten.
Der Marian-Hill-Orden ist ja in verschiedenen Orten auf der ganzen Welt vertreten. Ja. Wo sind so die Hauptstationen, Pater Andreas?
Also die Hauptniederlassung ist natürlich das südliche Afrika. Das ergibt sich halt aus der Geschichte unserer Gemeinschaft her. Also wir sind in Südafrika vertreten, wir sind in Simbabwe, in Sambia und auch jetzt in Ostafrika vertreten. Das heißt Kenia und Tansania. Wir sind in Europa vertreten, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, in den Niederlanden und auch in Polen und haben auch darüber hinaus Niederlassungen in Papua-Neuguinea, auch also in Ozeanien und in den Vereinigten Staaten, Kanada und Kolumbien. Wir haben praktisch alle Erdteile gut in unserer Gemeinschaft integriert.
Und wie viel sind in der Gemeinschaft?
Zurzeit sind wir 360. Das ist nicht viel, entspricht halt auch so einer Tradition. Also wir brauchen nicht viel, um ein Kloster zu gründen. Also bei uns bestehen halt schon so Missionsstationen und die werden halt mit ein oder zwei Priestern oder Brüdern besetzt.
Ihr seid in der Mission tätig, aber unter anderem ja auch in der Ausbildung. Altdorf war früher ein Internat.
Ja, also diese Internate, diese Schulen, die man praktisch Altdorf ja und auch hier in Deutschland hatte, waren natürlich so der Versuch, über die Schule Brüder zu bekommen oder Priester zu bekommen, die dann halt sehen, wie die anderen, die Marian-Hill leben und dann begeistert sind. Es sind einige aus diesen Schulen hervorgegangen, einige große Marian-Hill, aber mit der zunehmenden Finanzierung, also auch eine Schule muss ich tragen, auch ein Internat muss ich tragen, kommt man dann irgendwann schnell an die Grenzen und man muss halt auch gute Lehrer haben, um ein sehr gutes Internat zu führen. Wenn das dann alles nicht mehr vorhanden ist, muss man halt überlegen, ob man diese Aufgabe nicht in andere Hände besser übergibt. Und das haben wir vielfach jetzt gemacht. Wir haben in Deutschland noch ein großes privates Gymnasium mit über 900 Schülern und das ist so das Überbleibsel aus diesen Schulen hier in Europa. In südlichen Afrika haben wir eigentlich keine Schulen mehr. Also wir haben dort Waisenhäuser und auch in anderen Ländern Häuser für Straßenkinder, aber jetzt so einzelne Schulen haben wir nicht mehr.
Wie sieht die Zukunft von Marian-Hill aus?
Erstens, ich glaube, das weiß keiner, wie sie aussieht. Sie sieht nicht düster aus. Denn wir haben, wenn Sie bedenken, wir sind erst 1936 richtig offiziell gegründet, also als Orden erklärt worden. Wir sind ja kein alter Orden. Und hier in Europa leiden wir natürlich genauso wie die anderen Gemeinschaften und Orden darunter unter dem wenigen Nachwuchs, der einfach vorhanden ist. Wir haben aber jetzt zurzeit über 20 junge Männer im Noviziat, die am 2. Februar wieder das Noviziat beginnen und dann ihren Weg gehen werden als Marian-Hill-Missionare. Also wir sind kein aussterbender Orden, nur bei uns wird es sicherlich so sein, dass wir unsere Schwerpunkte mehr in den anderen Ländern sehen und praktisch so wieder zu den Wurzeln zurückgehen, also nach Südafrika. Denn wir Missionare von Marian-Hill sind ja kein europäischer Missionsorden, also der hier in Europa erstanden ist, sondern wir sind ein Orden, der seine Wurzeln im südlichen Afrika hat. Das ist immer ganz wichtig, auch zu verstehen, wenn dann die Leute sagen, ja, sie werden hier in Europa, sehen wir nur die älteren Brüder und so weiter. Wir haben eine große Anzahl von jungen, sehr fähigen Priestern und Brüdern, die sind allerdings dann im südlichen Afrika. Was wir jetzt hier in Europa machen, mehr und mehr, ist, dass wir junge, schwarze, afrikanische Mitbrüder in unsere Gemeinschaften hier in Europa versuchen einzubinden, was natürlich dann uns auch immer vor diese Frage stellt, wie ist es mit der Inkulturation? Denn man muss ja einfach wissen, sie kommen aus einem anderen kulturellen Hintergrund, treffen dann hier zum Beispiel auf Schweizer Mitbrüder oder auf deutsche Mitbrüder, die ebenfalls ihren eigenen kulturellen Hintergrund haben. Und ja, das sind so manche spannende Geschichten, die dann passieren. Und es funktioniert jetzt so, dass wir hier in Deutschland zwei jüngere Mitbrüder haben, die aus Simbabwe gekommen sind, zwei junge Priester, die uns jetzt hier in der Gemeinschaft helfen. In Spanien ist es so, dass auch dort sind wir ja auch vertreten, da haben wir das so, dass die spanischen Mitbrüder ihre Häuser zur Verfügung gestellt haben für die theologische Ausbildung der afrikanischen Mitbrüder.
Das heißt, im Ausland habt ihr genügend Nachwuchs?
Wir sind als weltweite Gemeinschaft, haben wir genügend Nachwuchs. Zum Beispiel jetzt, wir sind erst vor 4 Jahren in Kolumbien angefangen zu arbeiten. Dort wurden wir gebeten von einem Bischof südlich der Hauptstadt Bogotá ein Projekt zu leiten und in die Hand zu nehmen. Mittlerweile haben wir 3 kolumbianische Mitbrüder, junge Männer, die unbedingt Marienhiller Missionare werden wollen.
Welche sind die aktuellen Projekte, die ihr bearbeitet, Pater Andreas?
Wie gesagt, es liegt mit unserem Orden zusammen, dass wir auf die soziale, also die Nöte der Zeit reagieren. Also die Projekte ändern sich. So zum Beispiel haben wir jetzt in Kolumbien, was ich gerade angesprochen habe, ein Projekt, wo wir uns vor allem um die afro-kolumbianische Bevölkerung kümmern wollen in diesem Stadt Soacha, südlich von Bogotá. Das ist so, dass diese afrokolumbianische Bevölkerung innerhalb der kolumbianischen Gesellschaft eine sehr untergeordnete und sehr benachteiligte Rolle hat. Sie ihnen droht durch die Länge des Bürgerkriegs, über 40 Jahre in Kolumbien hat er ja geherrscht und gewütet, ihre Identität zu verlieren. Und wir wollen für diese Afrokolumbianer dort ein Kulturzentrum aufbauen, sodass sie dort ihre eigene Kultur wieder entdecken und auch wieder leben können. Das ist zum Beispiel das, was wir in Kolumbien zurzeit machen. In Papua-Neuguinea, Ozeanien, haben wir das so, dass wir uns vor allem um die Straßenkinder in der Hafenstadt Lae kümmern, die, um sie vor der Ausbeutung zu schützen und so weiter. In südlichem Afrika kümmern sich einige Mitbrüder zum Beispiel um die Geflohenen, die aus Simbabwe nach Südafrika kommen, um dort Arbeit zu suchen, die als Flüchtlinge in Südafrika leben und dann von unseren Mitbrüdern dort betreut werden und versucht, also diesem Asylpolitik umzusetzen und die Integration zu fördern. Das sind dann verschiedenste Projekte. Oder in Kenia helfen wir dabei, Straßenkindern, also zum Beispiel in Nairobi, eine Zukunft zu geben, genauso wie wir jetzt damit beschäftigt sind, eine Grundschule aufzubauen im ländlichen Raum.
In den 80er sind diverse Brüder ermordet worden. Was ist hier geschehen?
Ja, leider. In Simbabwe, sie sind Opfer des Bürgerkriegs geworden. Vor allem Missionare, die dann Opfer von Terroristen geworden sind, die einfach gesehen haben, auf den Missionsstationen ist noch was zu holen. Man kann sich bereichern und man hat sie dann einfach erschossen. Ja, das ist aber auch, haben jetzt in jüngster Vergangenheit im Jahre 2002 einen Mitbruder verloren in Papua-Neuguinea, einen sehr bekannten und sehr geliebt, geschätzten bei der Bevölkerung, und der wurde auch erschossen. genauso wie vor 2005 ein österreichischer Mitbruder in Südafrika erschossen worden ist. In allen diesen Fällen ging es einfach nur ums blanke Geld. Weil es hat geheißen, der Missionar hat Geld, also um uns an dieses Geld zu kommen, töten wir ihn. Und ja, in diesem Jahr ist es erst jetzt im November letzten Jahres, ist es der Urteilsspruch bei dem südafrikanischen in diesem südafrikanischen jüngsten Fall an dem Pater Ernst Plöchel passiert, dass diese vier Männer, die diesen Überfall gemacht haben, rechtskräftig verurteilt worden sind. Aber auch die Missionsschwestern vom kostbaren Blut mussten ihren, ja, so kann man sagen, Blutzoll bezahlen. Sie haben auch eine Schwester im letzten Jahr noch verloren, weil sie einfach nur ein Auto gefahren hat in Südafrika. Also es ist eigentlich immer nur Habgier. Es sind keine religiösen Motive, die dem zugrunde liegen, sondern diese Mitbrüder wurden ja aus reiner Habgier ermordet.
Heißt das, dass der afrikanische Kontinent im Speziellen gefährlich ist?
Ja, ich war 1994 selber noch als Missionar in Simbabwe im Einsatz. Da war es für mich kein Problem, über die Straße zu gehen, in der Stadt Bulawayo. Heute ist es so, dass man ihnen rät, mit dem Auto direkt vor die Tür eines Ladens zu halten und dann darauf zu warten, dass der Sicherheitsdienst aus dem Laden heraustritt und sie dann in das Geschäft führt. Genauso wie sie in Marianhill, wir haben als Kloster nie eine Mauer gehabt. Das war nie der Fall. Wir haben um unser Haus Marianhill, das ja mittlerweile in der Stadt Durban liegt, weil die Stadt Durban übers Klostergelände hinweggeschwappt ist, so kann man sagen. Früher trennten uns 22 Kilometer, heute liegen wir in den Außenbezirken der Stadt, der Millionenstadt Durban. Wir haben keine Mauer. Das spielte bei uns nie eine Rolle. Wir haben uns nie von den Menschen abtrennen wollen und trennen wollen, für die wir da sind und für die wir uns einsetzen. Und natürlich zieht es dann auch Räuber und Gewalt nach sich, also die einfach sagen, sehen, da in dem Kloster kann man noch was holen. Diese Menschen haben meistens AIDS, sind arbeitslos, haben nichts mehr zu verlieren und dann greift man halt zur Waffe. Die Gewalt an und für sich ist nach wie vor in südlichem Afrika sehr, sehr groß. Beispiel in diesem Zusammenhang vielleicht, Marianhill wird heute auch in Südafrika auf den Touristen empfohlen, weil das nach wie vor ein schönes Gelände ist mit beeindruckenden Bauten. Und dann kam eine deutsche Familie, die dann die Kathedrale in Marianhill besucht hat, den Bischofssitz, weil wir auch mittlerweile Bischofssitz sind. Da war es dann so, dass diese deutsche Familie in die Kirche gegangen ist, um sich das anzuschauen. Ihnen sind dann vier Leute gefolgt mit Waffen und man hat sie dann bis auf die Unterwäsche ausgeraubt. Und eine Schwester sagte dann noch so als Kommentar, als dann diese verängstigte deutsche Familie wieder vor die Kirchentür trat, sagte, da haben sie aber Glück, dass sie noch die Unterwäsche behalten durften. Also Gewalt, Überfälle, Kriminalität gehört zum täglichen Problem.
Wird etwas unternommen von der Kongregation?
Wir haben natürlich Sicherheitsdienste, also wir beschäftigen Sicherheitsmänner und so weiter, aber allein wenn Sie das Gelände von Marianhill sehen, das ist ein riesengroßes, das sind allein von der einen Ecke bis zum anderen sind es 4 Kilometer. Dann haben wir in Marianhill selber das einzige katholische Krankenhaus, was für 750.000 Menschen Sorge zu tragen hat, also das ist ein Kommen und Gehen. Sie können nicht alles bewachen. Sie können nur versuchen, irgendwie drauf, ja, die Verhältnisse so zu schaffen, dass diese Menschen, ja, nicht zur Waffe greifen. Also wir setzen uns natürlich ein in der Aufklärung. Wir haben das Krankenhauses führend zum Beispiel in der AIDS-Aufklärung und Prävention und Behandlung mit Medikamenten. Aber wir versuchen, Ausbildungsplätze zu schaffen, um den Leuten Bildung, ja, eine Möglichkeit geben, ihr Leben in die eigene Hand zu bekommen. Wir wissen, dass eins der größten Hemmnisse für Armut oder Gründe für Armut die Mangel an Bildung ist, wo wir uns dann halt einsetzen, diese Menschen zu schulen, auszubilden und so weiter. so probieren wir halt, die Gewalt in den Griff zu bekommen. Aber auch wir können da nicht sehr viel austun, wenn der Staat dann uns das dann überlässt. Also wir können auch das nicht retten alleine. Wir sind halt angewiesen auf viele andere Helfer.
Wie sieht so die Zielsetzung des Freundeskreises aus von Marian Hill?
Als Freundeskreis sehen wir Menschen, die unsere Idee weiter verbreiten. Also als Multiplikatoren dienen. Wir haben regelmäßigen Kontakt zu diesen Menschen, die uns fördern und auch unterstützen. Also die auch dann diese Idee weitertragen, von der wir überzeugt sind, dass es eine lohnende Sache ist, sich für das Reich Gottes einzusetzen und sich stark zu machen. Ja, so sehen wir das. Und sie sind halt über eine längere Zeit mit uns verbunden, entweder mal als ehemalige Brüder oder Priester, die sagen, ja, so schlecht war es ja gar nicht mal bei euch, sondern wir sind froh, dass wir bei euch sein konnten und wir möchten ja euch auch finanziell unterstützen bei euren Projekten und ja, so sehen wir und so freuen wir uns, dass es halt eine große Anzahl von Freundeskreisen überall gibt. Also nicht nur in der Schweiz, auch hier in Deutschland oder selbst in Marian Hill in Südafrika gibt es mittlerweile Assoziierte, das heißt Menschen, die sagen, ja, wir sind zwar verheiratet, können jetzt nicht unbedingt jetzt Marian Hiller oder Missionsschwester vom kostbaren Blut werden, aber wir wollen euch unterstützen.
Wie sieht die Verbindung mit der Schweiz aus?
Die Schweiz spielt in der Geschichte der Missionare von Marian Hill eigentlich eine große Rolle, weil wir während der nationalsozialistischen Zeit hier in Deutschland verfolgt worden sind. Und unser Generaloberl, damals dann Altdorf, zeitweilig als Generalat, also als die Zentrale des Ordens ja aufgebaut hat. Also, und hier in Deutschland schätzen unsere Altdorfer Mitbrüder, weil sie einfach, ja, wir haben halt, bieten für sie die religiösen Weiterbildungen an, Exerzitien zum Beispiel, da findet ein täglicher Austausch, also jährlicher Austausch statt. Dann aber auch, dass wir die Mitbrüder, weil wir hier in Reimlingen, wo ich jetzt bin, das ist in Nähe Augsburg, da ist es so, dass wir ein eigenes Ordenspflegeheim, also ein Pflegeheim für unsere Mitbrüder haben. Und die Schweizer Mitbrüder, wenn sie dann einfach so gebrechlich sind, dass sie nicht mehr gepflegt werden können, dort von unseren Mitbrüdern dann hierher kommen und dann hier betreut werden, ja.
Wenn wir gehört haben, ein Marian Hill-Lied, das gesungen worden ist von Schülerinnen in Südafrika. Sie sind diesen Missionaren sehr dankbar. Aber nicht nur in Südafrika, auch hier in der Schweiz sind viele den Marian Hiller dankbar. So auch der Dr. Linus Hüsser, der Historiker ist. Jetzt sind wir im Gespräch mit dem Dr. Linus Hüsser, der freischaffender Historiker ist. Und er ist 1980 bis 1985 im Internat, wo Marian Hiller Missionare in Altdorf in die Schule gegangen. Herr Dr. Hüsser, was tragen Sie noch so in Ihrem Herzen von dieser Zeit, wo Sie da in Altdorf gewesen sind?
Ich erinnere mich heute noch sehr gerne zurück an die 5 Jahre, wo ich in Altdorf in die Schule bin und in dieser Zeit bei der Marian Hiller im Internat gewohnt habe. Also Sie gehören so rückblickend zu den 5 schönsten Jahren, die ich eigentlich in meinem Leben erlebt habe.
Wie sind Sie vom Fricktal auf Altdorf gekommen, Herr Dr. Hüsser?
Ich bin da in die Schule gegangen, in Frick, in der Bezirksschule. Und mein Vater ist ja Schon in den 40er Jahren ist er in Altdorf bei der Marianne Hiller in die Schule gegangen. Dort hatten sie noch eine Schule gehabt. Das war dort natürlich auch intern gewesen. Und mein Vater hat immer noch gute Beziehungen gehabt zu den Marianne Hiller Patres in Altdorf. Und er hat mir dann den Vorschlag gemacht, eben dort in die Schule zu gehen, in Kanton Uri. Und dann habe ich gesagt, ja, bei mir so nicht. Dann musste ich aber dann eine Aufnahmeprüfung machen, habe die bestanden am Kollegium. Und dann bin ich eben nach Ostern 1980 bin ich dann dort eingetreten.
Haben die Patres noch unterrichtet?
Es hat einige Marianne Hiller gehabt, ja, die Schule gegeben haben. So der Pater Pirmin zum Beispiel, der Französisch gegeben hat. Oder Pater Anton, der Mathematik an der Unterstufe unterrichtet hat. Und ich habe noch Marianne Hiller Patres gehabt, die Religionsunterricht gegeben haben.
Was haben Sie geschätzt an diesen Patres?
Sie waren eigentlich alle sehr offene Leute gewesen. Und im Internat hat man sich eigentlich nie eingeschlossen gefühlt. Also man hat doch immer so gewisse Freiheiten gehabt, vor allem dann auch in der Oberstufe, oder hat man den Schlüssel gehabt zum Haus. Und sie sind alle schön, ja, also sind liberal eingestellt gewesen.
Herr Hüsser, heute wirken Sie ja im Hintergrund auch bei der Marianne Hiller. Können Sie da ein paar Worte darüber sagen?
Vor einigen Jahren hat man da einen Verein gegründet, von den ehemaligen vom St. Josef, wie da unser Internat geheissen hat. Und ich bin dort seit ein paar Jahren bin ich in dem Vereinsvorstand tätig, als Aktuar, wobei da die Aufgaben nicht allzu umfangreich sind. Also wir haben so eine Sitzung im Jahr, wo wir die nächste Generalversammlung einmal planen und dann halt einfach das Protokoll aufnehmen während der Jahresversammlung. Und die haben wir immer so im März, wenn der Josefstag ist. In dieser Woche haben wir dann auch unsere Jahresversammlung.
Wie ist denn der Verein entstanden und was ist die Zielsetzung?
Ja, da war einfach mal die Idee gewesen, dass man doch so Institution können schaffen, wo sich die Ehemaligen ab und zu treffen, offiziell. Und ja, und dann hat man gedacht, tut man einen Verein machen, wo man alle Jahr eine Jahresversammlung macht, wo man zusammenkommt. Mitglied von dem Verein ist eigentlich jeder und jede, wo mal in dem Internat war oder bei der Marianne Hiller oben die Schule besucht hat. Ausser der tut er ausdrücklich verzichten auf Mitgliedschaft und wir verlangen auch keine Mitgliederbeiträge. Der zweite Punkt war, dass wir Marianne Hiller von Leuten aus dem Verein aus unterstützen würde. Und das macht man heute auch. Also wir haben ja viele Anwälte im Verein und andere Leute, die da im Leben tätig sind, im wirtschaftlichen Leben. Und von dort her gibt es immer wieder Unterstützung dann für die Marianne Hiller Patres und Brüder in Altdorf.
Die Marianne Hiller Patres sind ja vor allem in den Missionen tätig. Welchen Bezug haben Sie zu der Mission und welche Projekte faszinieren Sie speziell?
Also mit der Mission haben wir dort in Altdorf so sporadisch zu tun gehabt. Also es hat hin und wieder einen Pater oder einen Bruder gehabt, der von Südafrika da hochgekommen ist, in die Ferien nach Altdorf. Und die haben dann so erzählt, was dort unten so gemacht wird in diesen Missionen. Und wir als Ehemalige kommen ja immer ein kleines Heftchen über, etwa zweimal im Jahr, wo da informiert, was die Marianne Hiller in Südafrika gerade machen, wie das dort aufgebaut wird, die ganze Mission. Die haben ja auch ein Priesterseminar dort unten, ein Kloster natürlich. Und da ist man eigentlich immer noch informiert, was die Ordensgesellschaft dort unten tut, machen denn. Aber sonst in der Mission selber oder an Projekten bin ich nicht beteiligt. Aber es hat hin und wieder so Studenten vom Internat, die später mal dort runter sind und dort unten auch gewisse Zeit geschafft haben in der Mission.
Wie würden Sie so insgesamt den Geist der Marianne Hiller Missionare beschreiben?
Der Geist, also da habe ich bereits vorhin schon angetönt, also es sind sehr offene Menschen gewesen. Es sind natürlich auch denke, karitativ tätig war immer. Also ich hatte das Gefühl, dass alle also wirklich durchdrängt sind von christlicher Nächstenliebe und die auch entsprechend ausgeübt haben. Also ich hatte gute Patres als Aufsichtspersonen im Internat, also denke Präfekten, wie man sagt. Oder? Und ich hatte eigentlich nie ein Problem mit den Leuten, die da uns geführt haben in dem Internat.
Wenn wir jetzt die Stiftung gleich wird auch unterstützen. Wie kann man das und wo bekommt man die Informationen?
Es gibt eine Homepage vom Verein St. Josef, ehemaliger Verein. Und wenn man jetzt zum Beispiel für die Mission etwas spenden möchte, Marienhill-Mission, dann haben die auch ein Konto dort, wo man einen Beitrag überweisen kann für die Missionen in Afrika unter anderem, also es gibt ja auch an anderen Orten noch Marienhill-Missionen, aber die in Altdorf ist ja vor allem eng verbunden mit Südafrika.
Und eine Reliquie vom heiligen Papst Johannes Paul kann man sogar bei der Marianne Hiller in Würzburg in der Krypta Herz Jesu verehren. Das ist eine Blutreliquie aus Krakau. Und zusätzlich haben sie auch einen Rosenkranz vom Papst bekommen. Und zwar den, mit dem, den er auf seiner Missionsreise gebetet hat. Und so hat der Adelbert Ludwig Balling in seinem Buch «Der Trommler Gottes», herausgegeben vom Herder Verlag in Freiburg, Folgendes über den Franz Pfanner geschrieben gehabt. «Der Abenteurer in der Kutte». Missionsabt Franz Pfanner von 1825 bis 1909. Er war ein Draufgänger, ein Tausendsassa, ein Abenteurer in der Kutte. Dieser aus Vorarlberg stammende Franz Wendelin Pfanner, 1825 bis 1909. Zunächst wurde er weltgeistlicher Schwesternbeichtvater und Gefängnisseelsorger. Dazwischen fungierte er als Pilgerführer nach Rom und ins Heilige Land. Mit 38 Jahren trat er bei den Trappisten in Mariawald in der Eifel ein, um sich auf den Tod vorzubereiten, wie er es selbst sagte. Doch das strenge Leben der Mönche machte ihn wieder gesund. Pfanner wurde zu einer Klosterneugründung auf den Balkan entsandt. Zuvor wirkte er vorübergehend in Rom, restaurierte eine Kirchenruine und pflanzte Eukalyptusbäume in einer Region, die von jeher von Malaria verseucht war. 1869 gründete er das Kloster Maria Stern bei Banja Luka in Bosnien. 1879, er sollte zum ersten Abt des Klosters ernannt werden, meldete sich der inzwischen 54-Jährige bei einem Bischof aus Südafrika. Nach einer Fehlgründung am Kap der Guten Hoffnung in einer Halbwüste schickte er seine rollende Abtei nach Natal. Bei Durban legte er am zweiten Weihnachtstag 1882 den Grundstein für das heute weltweit bekannte Missionszentrum Marianhill. Später gründete er die Ordensgemeinschaft der Marianhiller, Missionsschwestern vom kostbaren Blut, CPS. Kurz vor seinem Tod, Pfanner starb am 24. Mai 1909, löste Papst Pius X. Marianhill vom Trappistenorden und machte das Zentrum bei Durban zum Mutterhaus einer modernen Missionsgemeinschaft, der Missionare von Marianhill CMM. Sie wirken heute in vielen Ländern der Erde, getreu dem Motto Franz Pfanners: Unser Missionsfeld ist ein Stück vom Reiche Christi und das hat keine Grenzen. Das ein Auszug aus dem Buch «Der Trommler Gottes». Ja, das ist die Geschichte von dem nicht-europäischen Missionsorden, wo die Schweiz während der Verfolgung der Deutschen als Rettungsanker hatte. Und dieser Missionsorden ist weltweit immer noch erfolgreich und hat zurzeit 20 Novizen. Und der vorarlbergische Ordensgründer, der Franz Pfanner, ist mit seinem Dreisatz «Bessere Felder, bessere Häuser, bessere Herzen» erfolgreich gewesen. Und die Missionare, die heute im Herzen von der Schweiz in Altdorf leben, tragen auch immer noch in ihrem Herzen die reiche Erfahrung, die sie in diesen Missionsländern haben dürfen machen. Und die Marianne Hiller haben mein Herz mit dieser ganzen Geschichte auch berührt. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass Sie jetzt nach dieser Reise mit der Marianne Hiller den Missionsgeist in Ihrem Herzen tragen. Und so verabschiede ich mich, Andrea Marti, bei Ihnen allen und wünsche Ihnen viel Freude mit diesen afrikanischen Rhythmen.
I said, sing it for me. This is what they said. What? Wakamba na ina, oh.